Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute geht's um einen Verein, der im deutschen Frauenfußball eine ganz besondere Geschichte hat. Den SC 13 Bad Neuenahr. Ein Verein mit großer Vergangenheit, einer bewegten Geschichte, einer unglaublich wichtigen Nachwuchsarbeit. Natürlich mit ganz viel Verbindung zur Region. Und ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Gast, Marcello Monturi, den Präsidenten des SC 13 Bad Neuenahr. Marcello ist dabei nicht einfach irgendwann im Präsidentenamt aufgetaucht. Sein Weg beim SC begann 2021 als sportlicher Leiter für die gesamte Jugend. Er kennt den Verein also nicht nur aus dem Vorstand, sondern auch aus dem sportlichen und vor allem aus dem Nachwuchsbereich. Und genau deshalb wollen wir heute nicht nur über Tabellen, Spielerinnen und Fußball sprechen, sondern auch darüber, was einen Verein eigentlich ausmacht, wie man ihn nach schwierigen Zeiten wieder aufbaut und welche Vision hinter dem SC 13 steckt. Marcello, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf, Frank. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne doch. Marcello, bevor wir über den SC 13 sprechen, wenn du dich selbst jemanden vorstellen müsstest, der dich überhaupt nicht kennt, wer ist Marcello Monturi?
Ich denke, Marcello Monturi hat sehr viele Facetten und je nachdem, mit wem du dich unterhältst, wirst du unterschiedliche Antworten von mir hören. Aber ich hoffe, dass jeder, der antwortet, etwas gemeinsam hat. Und zwar, dass ich eigentlich mich immer engagiere, egal ob es auf eine berufliche oder auf eine private Ebene oder soziale Ebene. Mhm. Und das ist wahrscheinlich etwas, was mich ausmacht, wo ich denke, dass ich mich einfach verpflichtet fühle, mich zu engagieren auf unterschiedliche Ebene.
Das war schon eine ziemlich gute, starke Antwort für Beginn. Nicht schlecht, Hut ab. Du bist 2021 zum SC 13 gekommen, zunächst als sportlicher Leiter für die gesamte Jugend. Was hat dich damals an diesem Verein bzw. an dieser Aufgabe so gereizt, dass du gesagt hast, jo, das mache ich so?
Ja, vielleicht müsste ich da etwas ausholen. Mhm. Nämlich davor war ich bei einem etwas kleineren Verein, beim Rot-Weiß Merl. Da hatten wir auch eine ganz tolle Jugendarbeit geleistet. Da hatte ich auch einen sehr guten Staff. Und wir hatten es geschafft, über mehrere Jahre immer wieder mal eine junge Spielerin bei Bundesliga-Vereinen unterzubekommen, damals in der U17. Egal, ob es beim FC Köln war oder bei Leverkusen oder beim SC 13 Bad Neuenahr. Und aus der Ferne konnte ich damals schon sehen, okay, Bad Neuenahr hat diesen Einbruch 2013 gehabt. Und es gab immer wieder mal einen Austausch mit SC 13 Bad Neuenahr. Eine meiner ersten Amtshandlungen damals, als ich sportlicher Leiter noch bei Rot-Weiß Merl für die Mädchen war, war eine Kooperationsvereinbarung mit dem SC 13 Bad Neuenahr einzugehen. Und zu sagen, hey, ihr habt ja immer wieder Spielerinnen, wo das Niveau noch nicht reicht, um U17 Bundesliga zu spielen. Aber wir haben hier wirklich gute Trainer, die gute Arbeit machen. Lasst doch eine Kooperationsvereinbarung machen. Und so waren die ersten Berührungen, ein bisschen auch dann von meiner Tochter, die überlegt hatte, eine Zeit lang beim SC 13 Bad Neuenahr, die spielt auch Fußball.
Ja.
Und da gab es halt immer wieder mal Kontakte und der SC 13 Bad Neuenahr kam irgendwann auf mich zu und meinte, hey Marcello, wir brauchen einen neuen sportlichen Leiter. Und ich hatte gesehen, dass der SC 13 Bad Neuenahr zu dem Zeitpunkt neue Impulse brauchte. Und sowohl die Denise als auch die Anka konnten mich dann in Gesprächen überzeugen. Und das war ein Verein, wo ich dachte, das ist ein Verein mit Tradition. Ich fühlte mich zu dem Zeitpunkt bei Rot-Weiß Merl sehr wohl.
Ja.
Sehr viele persönliche Beziehungen. Aber es war etwas, wo man dachte, okay, man kann einen Traditionsverein wieder ein bisschen unterstützen. Und aus der Verpflichtung ein bisschen heraus, den Frauenfußball noch einen anderen Impuls zu geben, auf eine andere Ebene bei der Wechsel zum SC 13 Bad Neuenahr.
Okay, aber das heißt, das ist ja auch so ein bisschen so ein, ja, ich will nicht sagen Karriereschritt, aber so die nächste Aufgabe, also Merl war super, aber ist vielleicht mal Zeit auch für einen Tapetenwechsel? Weil sowas hat man ja auch schon mal so beim Sportlichen manchmal, ne? Dass man vielleicht mal einen Ortswechsel braucht.
Ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mich viel zu wohl in Merl damals gefühlt, dass ich einen Tapetenwechsel nicht vorgenommen hätte, ja. Sondern es war einfach den Eindruck, dass ein Traditionsverein in gewissen Zeiten hineingeht. Da gab es einige Umbrüche, die hatten einige Schwierigkeiten, wo ich dachte, es tut einfach aus der Ferne weh, wie sich der Verein gerade entwickelt. Und es war eher aus einer Verpflichtung heraus.
Ja.
Und das ist nach wie vor so. Und klar, natürlich wächst da auch die Liebe dann zum Verein, wenn man länger dabei ist.
Klar.
Aber am Anfang war das weder als Karriereschritt, sondern eher aus einer Verpflichtung gegenüber den Mädchen- und Frauenfußball, da neue Impulse zu geben.
Okay, okay. Wenn du jetzt mal heute an die ersten Wochen beim SC Dreifen zurückdenkst, was hat dich positiv überrascht und gab es da vielleicht auch so Dinge, bei denen du gedacht hast, okay, da müssen wir aber noch dringend mal was ändern?
Ja, die gab es.
Ja.
Also sehr positiv fand ich damals, wie ich aufgenommen wurde, sowohl vom Vorstand, als auch von der sportlichen Leiterin vom Gesamtverein. Das war damals die Ankert, die ist ja auch noch die Trainerin. Und dass sie auch bereit waren, auf neue Denkanstöße einzugehen oder auch damals Forderungen, die ich schon hatte, bevor ich überhaupt dort angefangen hatte. Und zwar war damals die U17 ausgegliedert von der Jugendarbeit. Und die sportliche Leitung hat U15, U13 gemacht und die U17 wurde mit im Damenbereich betreut.
Okay.
Da war eine der Sachen, wo ich gesagt hatte, hey, wenn ich komme, will ich auch für die U17, nämlich das ist für mich Jugendarbeit. Und da habe ich meine Stärken, da habe ich mein Netzwerk in den U17.
Ja.
Und diese Offenheit, über Strukturen nachzudenken, was zu ändern und die Bereitschaft auch, nicht nur im Vorgespräch, sondern auch danach, die nötigen Schritte zu machen. Ja, das war damals sehr, sehr, sehr positiv. Was weniger positiv war, war damals, dass ich hatte mit einer anderen Trainerin damals gerechnet für die U17, die mich eigentlich mit überzeugt hatte, nach Bad Neuenahr zu kommen.
Ja, ja.
Und die hat dann andere Aufgaben wahrgenommen, so dass ich dann plötzlich eine andere Trainerin hatte, die aber auch hochqualifiziert war und wo der Verein auch froh sein kann, die gehabt zu haben. Aber das hatte natürlich bei mir für eine kleine Überraschung gesorgt.
Okay. Ja, aber ich meine, muss man ja auch sagen, dass, also Hut ab vor den Vereinen, dass die Veränderungen mitgemacht wurden, weil ich glaube, es gibt genügend Vereine, alteingesessen, sagen, nee, wir machen so weiter, das machen wir seit 20 Jahren so, das machen wir auch so weiter. Auch die Bereitschaft zu haben, sich zu verändern, das ist ja auch Fortschritt. Also alles positiv.
Ja, das sehe ich genauso. Also man erlebt das ja so oft im Beruflichen oder auch im Ehrenamt, dass Menschen ungern ihren Aufgabengebiet, wo die das Sagen haben, so übergeben.
Ja.
Und da kann ich wirklich die sportliche Leitung von damals, die Anker, wirklich nur loben, dass sie gesagt hat, ja, das Konzept macht Sinn, was du hier vorstellst, Marcello. Und wir verändern die Strukturen und ich kümmere mich nur noch um den Damenbereich und du bist ab sofort auch für die U17-Bundesligamannschaft.
Voll toll. Irgendwann bist du dann vom sportlichen Bereich in die Verantwortung gegangen als Präsident. Wie hat sich dein Blick auf den Verein dadurch verändert? Ist ja auch ein Positionswechsel vom Spielfeldrand in die VIP-Loge, will ich jetzt nicht sagen, aber ne, hinterm Schreibtisch.
Ja, also ich würde andersrum sagen. Die VIP-Loge hat eigentlich erst der Trainer, dann der sportliche Leiter. Und so ist es auch vom Spaßfaktor, das kann man wirklich auch so sagen.
Ja.
Also wenn man mit Spielerinnen zusammenarbeitet, egal ob man als sportlicher Leiter oder als Trainer, hat man eine viel engere Beziehung zu den Spielerinnen, als wenn man hinter einem Schreibtisch sitzt als Funktionär. Mhm. Ja, dass man die Spielerin am Wochenende sieht. Es ist was ganz anderes, als wenn man 4-5 Mal am Platz ist, persönliche Beziehungen über Jahre pflegt. Mhm. Und es fällt mir heute noch etwas schwer, den bewusst den Abstand einzuhalten. Mhm. Nämlich, ich versuche mich immer hineinzuversetzen, wie war ich als Trainer, wie war ich als sportlicher Leiter? Und da wollte ich eigentlich den Bereich, den ich zu verantworten hatte, ja, eigenständig verantworten, ohne dass die Präsidentin oder der Präsident direkt quasi jedes Mal daneben ist.
Okay.
Und das versuche ich halt auch einzuhalten, so dass die Personen den nötigen Freiraum haben. Und ich denke mal, wir Funktionäre haben genügend Aufgaben.
Ja.
Den wir uns widmen dürfen.
Und, ja. Ich kann mir vorstellen, so die Aufgaben, die täglichen, die unterscheiden sich ja wie Tag und Nacht. Also beim Training, du bereitest Training vor, du führst Einzelgespräche, Taktiken werden besprochen. Als Präsident kann ich mir vorstellen, ist das Feld jetzt ein bisschen anders. Kannst du uns mal durch so eine Alltagswoche mit durchnehmen?
Ja, sehr gerne. Als Trainer und sportlicher Leiter, das hast du eigentlich schon gut beschrieben, arbeitet man mit den Spielerinnen schon sehr, sehr, sehr eng. Mhm. Man baut eine enge Beziehung auf, gerade wenn man dreimal die Woche, viermal die Woche zusammen trainiert, am Wochenende Spiel hat, lange Fahrten. Es ist schon was Besonderes und man bekommt auch feine Antennen, wenn es andere Ebenen bei der Spielerin mal gibt, wo es nicht funktioniert, wo sich die Spielerinnen auch mal öffnen und auch mal im Austausch. Und dann baut man eine ganz andere Beziehung. Man kriegt eher mit, wo sind die Probleme. Also man hat eine ganz, ganz andere persönliche Beziehung, was sowohl positiv als auch negativ sein kann. Und als Funktionär ist es eher so, da unterhält man sich mit den sportlichen Leitern, da unterhält man sich mit den Trainern, man hat Verbandstermine, die man wahrnimmt, man nimmt Sponsorentermine wahr, man nimmt diesen Termin heute hier wahr.
Naja, sorry.
Das ist doch ein angenehmer Termin.
Ja.
Und ja, aber man hat zwar, weil der Verein ein kleiner Verein ist, immer noch diese persönliche Ebene, aber es ist eine andere Art von Beziehung, muss man schon ganz ehrlich sagen.
Ja, das glaube ich. Also ich war ja vor einigen Jahren nochmal Jugendtrainer bei SGL Heimersheim. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls Sie zuhören sollten. Da war ich E-Jugend und D-Jugend, also mit Kids. So, und da musst du auch damit klarkommen, dass nicht immer das Sportliche entscheidend ist, sondern das Zwischenmenschliche. Man unterhält sich. Bist auch nicht so gut drauf, was ist denn passiert und sowas. Und dafür muss man sich auch Zeit nehmen. Und das ist so der Unterschied vom Trainer zum Präsidenten. Das ist ist ja man. Na, Präsident ist mal ein bisschen weiter oben drüber. Ne?
Ja, und man merkt auch, dass man eine andere Erwartungshaltung gegenüber so einem Präsidium hat, dass das Präsidium mehr oder weniger die großen Probleme, die Brocken auf Seite schieben. Ja. Man hat oft eine größere Distanz als zum Trainer oder sportlicher Leiter. Und das ist unabhängig, ob der Funktionär das möchte oder nicht. Aber viele Menschen lassen sich schon dadurch beeindrucken. Im Grunde genommen, man hat ja unterschiedliche Stationen gemacht, egal ob Spieler, Trainer, sportliche Leiter und Präsident. Aber am Ende des Tages ist man immer noch der gleiche Mensch. Man merkt in den Gesprächen, je nach Amt wird man anders von anderen angesprochen.
Mhm.
Ja, und
okay. Ja, spannend. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft juckt es dir denn so im Fuß, wenn du mal so am Platz bist, siehst das Training und so? Ja, wäre schon mal wieder cool, mal wieder am Platz zu stehen und so mal die Pfeife in den Mund zu nehmen.
jedes Mal.
Ja.
Also, jedes Mal.
Glaube
also, ich
ja,
war
ja
leidenschaftlich gerne Trainer und auch sehr gerne sportlicher Leiter. Und beim Präsidenten muss man ganz ehrlich sagen, ist so eine Aufgabe, wo man weiß, das muss jemand machen. Die mache ich auch mittlerweile gerne, diese Aufgabe. Aber es ist eher eine Kopfentscheidung, weniger emotional. Ja, ich weiß nicht, wann du das nachvollziehen kannst, was ich meine. Also auch, wenn man einen schlechten Tag am Platz hat als Trainer oder sportlicher Leiter, da fragt man sich viel seltener, warum mache ich das überhaupt?
Ja.
Als Funktionär, der ein Ehrenamt da hat, sind die Tage ein bisschen häufiger.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, das glaube ich. Das glaube ich. Was beschäftigt dich als Präsidenten am meisten, wenn du mal so in deinen Tag guckst? Was sind da so die größten Fragen, die auf dich zukommen? Sind das Sponsoren? Sind das, keine Ahnung, Steuerprüfung? Ich weiß es nicht.
Ja, also Steuer, klar. Etats sind immer wieder Themen. Auch Gespräche und Diskussionen mit den unterschiedlichen sportlichen Leiter, also egal, ob es jetzt für den Damenbereich oder für die Jugend ist. Und da muss man halt auch immer aufpassen, dass man genau weiß, welchen Hut habe ich jetzt auf. Jetzt habe ich einen Hut des Präsidenten auf. Klar fließen die alten Erfahrungen als sportlicher Leiter und Trainer mit ein. Und man weiß genau, wie sich der sportliche Leiter, je nachdem, wie das Gespräch gerade läuft, nach dem Motto, okay, warum sind wir nur Vierter diese Saison?
Ja.
Da sagt man, okay, das ist ein Gespräch, das muss ich jetzt als Präsident führen. Auch wenn man vollstes Vertrauen immer noch zum Staff hat. Aber einfach nur, um auch mal den Puls mal zu fühlen. Ja, wie sind die Entwicklungen? Wie ist die Einschätzung vom Trainer? Und da hat man einfach einen anderen Hut auf und man kann sich sehr gut in die Trainerin oder in den Trainer hineinversetzen. Und
Ja, okay. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es ist ja ein Ehrenamt, was du da machst. Also du hast keinen goldenen Lamborghini, du hast keine Finca in Los Angeles oder sonst was. Es ist ja quasi on top, was du machst.
Aber ich habe einen roten Ferrari.
Na gut, immerhin. Großartig, großartig. Das bleibt drin. Aber das ist auch nochmal eine ganz andere Ebene. Wenn du mit einem Trainer sprichst, der das auch nach Feierabend machst, den kannst du ja nicht so Schnecke machen, nur weil ihr auf Platz 10 seid. Also ich glaube, das Hauptaugenmerk müsste darum sein, dass man die Mädchen zum Verein bringt, dass sie Fußball spielen, dass sie Spaß haben. Und klar muss der Druck da sein. Du willst natürlich Erster werden, du möchtest gewinnen. Aber wenn es halt nicht reicht für in der Saison, mein Gott, dann ist das halt so. Oder wie geht der Präsident da so dran an solche Geschichten?
Vielleicht müssen wir da unterschiedliche Ebenen wieder betrachten. Und zwar einmal den Bereich der ersten Damenmannschaft. Und einmal den Bereich der Jugend. Nämlich da gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. In der Jugend ist ganz klar der Schwerpunkt die Entwicklung der Spielerin. Da wird viel weniger auf die Tabelle geachtet. Ja, da kann man schon mal Entscheidungen treffen, dass man wie dieses Jahr ganz viele aus dem Jahrgang der U17 viel früher hochzieht, um die sportlich auf eine andere Ebene zu bringen.
Ja.
Aber rein vom Tabellenplatz, wäre es sinnvoll, dass sie in der Mannschaft bleiben würden. Da müsste man, die spielen wahrscheinlich, wenn wir den Kader so belassen, da um den Titel, da stehen die gut da in der Tabelle. Und da kann man sich in diesem kurzfristigen Erfolg sonnen. Ja, und viele Eltern schauen auf die Tabelle und schauen, okay, wie schneidet der SC13 Bad Neuenahr in welcher Jugend ab. Da haben wir letztes Jahr doch verdammt ziemlich gut abgeschnitten, auch mit jüngeren Jahrgängen. Aber dieses Jahr haben wir uns bewusst entschieden, einige Umbrüche vorzunehmen, viele Spielerinnen schon vorher in den Altersklassen hochzuziehen, fast durchgängig, weil wir Angst hatten, dass sie sonst in ihrer Altersklasse sich nicht maximal entwickeln würden. Die würden sich zwar noch einen Tick entwickeln, aber die Spiele, wo die an ihre Grenzen kämen, werden viel seltener getaktet. als wenn die jetzt viel früher hochgezogen werden. Mhm. Das heißt, okay, da ist das sportliche Erfolg, was im Tabellenplatz, hat das natürlich nicht einen positiven Einfluss. Aber das erwarten wir aber auch. Aber das ist, wie gesagt, eine bewusste Entscheidung.
Ah, okay.
Bei der zweiten Damenmannschaft ist es auch noch eine Entwicklungsmannschaft für uns. Aber bei der ersten Damenmannschaft, da zählt der Tabellenplatz.
Okay.
Da, nämlich, da reden wir über entwickelte Spielerinnen, die unser Aushängeschild ist. Die erste Mannschaft ist unser Aushängeschild. Und selbstverständlich schauen wir da auf den Tabellenplatz. Und wenn wir Probleme haben, im oberen Tabellendrittel zu sein, ist es natürlich für alle keine angenehme Situation. Aber das ist, wenn man als Trainer, als Spieler, als Präsident, wir müssen uns daran messen lassen, dass wir einen Traditionsverein sind, der zwar nicht mehr im Profibereich tätig ist, aber trotzdem ambitioniert Fußball spielt. Und ja, diese Messlatte gilt für uns alle.
Ich glaube, es kommt auch mit hinein, ihr habt ja auch Sponsoren. So, das heißt, da ist bitte auch schon auch Geld bei euch abgegeben, damit ihr guten Fußball spielen könnt. Ich glaube, das spielt als Präsident auch noch mal, glaub ich, so eine Rolle, richtig? Wenn man weiß, da sind Namen dahinter, die sponsoren uns, da kann man schon mal sportlich von der ersten Mannschaft was erwarten.
Ja, also man muss sagen, ich denke, dass die erste Mannschaft mit den Mitteln, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, verdammt gute Ergebnisse die letzten 4-5 Jahre erbracht hat. Zwar waren wir letztes Jahr nicht Dritter, aber man muss eingestehen, wir haben Vereine wie Saarbrücken, Mainz, Eversberg, wo wir wissen, dass die Spielerinnen monatliche kleine Entschädigungen bekommen. Und das ist bei uns nicht der Fall. Ja, okay. Und wenn man natürlich den Spielerinnen kein Budget anbieten kann, ja, ist es schon ein Unterschied. Ja, also es gibt ein paar gute Spielerinnen, die in Köln spielen oder woanders spielen, wo man sagen könnte, hey, warum kommt ihr nicht nach Bad Neuner auf der Position? Werdet ihr eine Ergänzung für uns? Ihr würdet uns helfen, 1-2 Tabellenplätzen höher zu spielen. Weil dann muss man auch in der Lage sein, der Spielerin zu sagen, hey, Moment mal, wenn du viermal die Woche von Köln kommst oder von weiter weg, sagt die Spielerin ja auch zu Recht, Moment mal, das ist einiges an Zeit, was ich da investiere.
Ja, klar. Naja,
und das finanzieren zu können, dazu sind wir zurzeit noch nicht in der Lage wie andere Vereine. Das muss man halt anerkennen. Daher tut der vierte Platz letzte Saison weh, sage ich ehrlich. Aber man muss das auch im Kontext setzen. Ja, also andere haben einfach ganz andere finanzielle Mittel. Und daher ist es eine gute Leistung, die da erbracht wird.
Ja. Der Frauenfußball in Bad Neuenahr hatte eine unglaubliche Tradition. Deutsche Meisterschaft, Bundesliga, große Spielerin. Und trotzdem musste der Verein 2013 praktisch neu anfangen. Wie präsent ist diese Geschichte heute noch im Verein?
Im Verein, das ist eine gute Frage, weil ich manchmal auch denke, ich sehe die jungen Spielerinnen auf dem Platz laufen und da frage ich mich auch, okay, wer weiß von denen, was eigentlich der SC 13 wirklich für eine Geschichte hat.
Ja.
Ich möchte dir eine ganz kleine Anekdote erzählen, wenn es geht. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er, ich glaube irgendwas 88 war das. Da war ich bei meinem Stiefonkel zu Besuch und der wohnte im Kreis Altenkirchen. Also doch etwas weit entfernt von Bad Neuenahr. Und der war Bad Neuenahr-Fan und der hat sich damals auch Bad Neuenahr im Fernsehen, damals im Dritten hin und wieder, wenn es ausgestrahlt wurde, angeschaut. Und das war mein erster Kontakt damals mit den mit Bad Neuenahr, mit dem Frauenfußball, weil er damals schon der Fan von der Mannschaft war. Ich habe letztes Jahr in Füssen jemanden kennengelernt, in Kassel. Also wenn man sich in Deutschland rausbewegt, ja. mit Menschen redet, die sich im Frauenfußball kennt und so auskennen. Für die ist der ist Bad Neuner ein Begriff.
Ja.
Und das ist ein Begriff, der ja wirklich auch verpflichtet. Also du sagtest ja bereits, also der Verein wurde 69 gegründet, 20. Juni 69.
Ja.
Und war zum Zeitpunkt, wo eigentlich Frauenfußball noch verboten war, muss man sich ja noch überlegen. Ne?
Wahnsinn.
Und 1970 hat Bad Neuner damals bei der ersten inoffiziellen Frauen-WM mitgemacht und Deutschland repräsentiert in Italien. Also das ist ja schon ein Verein, der sehr, sehr, sehr viel Tradition hat. Dann sind halt irgendwann Fehler gemacht worden, die zur Insolvenz geführt haben. Und diese es kam zu einer Neugründung und seitdem haben wir uns nicht wirklich erholt. Seitdem sind wir dann durchgereicht worden in die Regionalliga von der Bundesliga, erstmal zweite Bundesliga und dann in die Regionalliga. Mhm. Und seitdem spielen wir halt Regionalliga. Mhm. Und es ist ein Name, der auch verpflichtet. Das muss ich auch ganz offen sagen. Nämlich, wenn man nach Dortmund fährt, im Fußballmuseum, da taucht schon Bad Neuner das ein oder andere Mal auf im Frauenbereich. Ne? Also
okay. Ja, voll gut. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, diese Geschichten immer im Hinterkopf zu behalten, um, ich sag mal, Vereins-DNA nicht sterben zu lassen, weil es ist ein Teil des Vereins. Ne? Das darf man auch nie vergessen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das war der erste. Also die Insolvenz war damals ja der erste große Umbruch. Der zweite Umbruch war halt auch durch die Flut, muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Das waren auch keine einfache Jahre für uns.
Ja.
Aber sowohl ich als auch andere, die bei uns tätig sind, neigen eher nach vorne zu schauen, im Ist zu schauen. Bewusstsein, dass wir eine Verantwortung für die Vergangenheit haben, aber wir haben auch eine Verantwortung für jetzt und für die Zukunft. Das heißt, wir wollen nach wie vor diesen Traditionsverein in Anführungszeichen ehren, nämlich das, was die Pioniere damals geleistet haben.
Ja.
Das ist ja ein ganz anderer Ausmaß, als was wir machen. Mhm. Und das ist halt diese Verpflichtung, die wir bringen und das setzt uns vielleicht eine besondere Verantwortung, die Mädchen und die Frauen entsprechend gut zu fördern. Und zwar nicht nur auf die sportliche Ebene, sondern auch auf eine menschliche Ebene.
Ja. Du hast jetzt gerade schon die Flut angesprochen, 2021. Das hat ja uns alle hier in der Region massiv betroffen. Was ist dir persönlich aus dieser Zeit besonders im Gedächtnis geblieben, wenn du daran zurückdenkst?
Also einerseits die Hilfsbereitschaft, die man erfahren hat von anderen Vereinen. Man musste wirklich aufpassen, dass man es hinterher gut kanalisiert. Wir gehörten auch zu den Vereinen, weil wir halt einen Namen haben, wo sich viele gemeldet haben. Und da mussten wir auch für die Region ein Stück weit die Verantwortung, genauso wie die Aweiler BC, die haben es noch viel stärker als wir wahrscheinlich. Aber auch möglichen Spendern auch auf andere kleine Vereine aufmerksam machen. Ja, also wir haben Hilfe bekommen, aber gleichzeitig haben wir versucht, die Spender auch auf andere aufmerksam zu machen, sodass das sich nicht nur auf zwei, drei Vereine kanalisiert, sondern auch die anderen noch bedacht werden. Mhm. Und wir haben von vielen diese Hilfe bekommen, egal ob es in Mayen war, in kleinen Wachtberg, Rheinbach, wo wir trainieren durften.
Ja.
Es war eine schwere Zeit für uns als Verein. Und zwar musst du dir vorstellen, ja, unsere Heimat war weg, unsere sportliche Heimat war weg.
Ja. Ja.
Wir mussten plötzlich trainieren unter der Woche und waren in einem Radius von 50 Kilometer verstreut als Mannschaften. Ja, die eine Mannschaft hat in Rheinbach, die andere hat in Mayen, die andere hat in Pell. Also es waren ganz viele unterschiedliche Orte, wo die Mannschaften trainiert haben. Und der Verein lebt ja von den Menschen und von, dass die Menschen zusammenkommen. Natürlich, wenn alle auseinandergerissen sind, die Mannschaften, ist es schwer, diesen Vereinsgefühl noch aufrechtzuerhalten. Und da haben ganz, ganz viele Menschen dazu beigetragen, dass das nach wie vor so möglich ist. Und gleichzeitig haben viele vom Verein auch anderen geholfen. Also bei mir hat sich so ein bestimmtes Bild von der Steffi und von der anderen Spielerin eingebrannt, wo die mit einer Schaufel im Keller von jemandem, der betroffen war, ist und den Schlamm, so zwei jungen Spielerinnen, die dort richtig anpacken. Beide hatten C13 Trikot an. Und das war kein PR-Foto oder sonst was. Ja. Das war ein Foto, was vom Handy von Bekannten. Und als ich das gesehen habe, habe ich es mir natürlich geben lassen.
Ja,
und,
klar.
Und das hat so die Leute ausgezeichnet, dass sie einfach angepackt haben. Es waren viele, die angepackt haben. Wahrscheinlich hat es auch dazu beigetragen, dass damals die U17 aus der Bundesliga abgestiegen ist, weil wir keine optimale Bedingungen mehr hatten zum Trainieren, muss man halt auch sagen. Nämlich sind ja Spielerinnen dazu zu uns gekommen, die dachten, hey, ich fahre zum SC 13 Bad Neuner nach Bad Neuner. Plötzlich mussten die über eine Brücke fahren, wo ständig Stau war, Richtung Rheinbach. Die mussten mal nach Mayen fahren, die mussten mal, also das war schon ein waren keine optimale Bedingungen und auch die Trainingsbeteiligung hat das auch einen gewissen Effekt gehabt, muss man sagen.
Ja, ich durfte ja vor 2 oder 3 Jahren eure ehemalige Kapitänin Lea Days hier interviewen an dieser Stelle, liebe Grüße. Und die hat auch darüber gesprochen, wie wichtig das war, anderen zu helfen, aber auch als Team noch weiter zusammenzustehen. Ey, wir wollen aber auch wieder Fußball spielen, wir wollen ja nach vorne blicken. Klar, helfen wir und wir verarbeiten das Ganze, aber wir wollen nach vorne gehen. Und das muss ja für einen Präsidenten, also noch besser kann es eigentlich gar nicht laufen, wenn du solche Spielerinnen im Team hast, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also es waren sowohl die Spieler als auch die Trainer, was sie in der Zeit geleistet hat, war nicht selbstverständlich, muss man ganz klar sagen. Und ich bin für jede Person, die damals tätig war, einfach dankbar. Was sie geleistet haben, war großartig. Und du hast die Lea genannt, ich habe schon die Steffi genannt. Ja. Aber wenn wir jetzt anfangen würden, die Personen aufzuzählen, dann müssten wir wahrscheinlich den Podcast um 20 Minuten verlängern. Und dann wirklich ganz, ganz viele Menschen. Aber du hast recht. Viele wollten auch einfach nur spielen. Viele hatten ja auch, einige Spielerinnen kamen ja auch aus der Region. Und Sport hilft. Einfach mit dem Kopf, einfach nur Sport zu machen und sich nicht mit dem Problem beschäftigen, was man hat, wenn man wieder nach Hause geht.
Ja, war eine wirklich harte Zeit. Du bist ja ursprünglich über die Nachwuchsarbeit zum SC 13 gekommen. Was muss ein Verein heute bieten, damit ein talentiertes Mädchen sagt, hier möchte ich bleiben und mich entwickeln? Was muss der Verein bieten?
Überzeugungskraft von den handelnden Personen.
Ja.
Aber man muss auch klar machen, wir entwickeln nicht nur Menschen im Sportlichen, sondern wir versuchen auch die Menschen zu unterstützen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Das war zumindest bei mir so, auch als ich Trainer aktiv war, dass es diese zwei Ebenen gab. Und ich denke, gerade im Frauen- und Mädchensport kann man ganz viel dazu beitragen, dass die jungen Mädchen und Frauen selbstbewusster und stärker auch auf andere Gebiete dann auftreten durch den Sport. Und da müssen wir als Funktionäre, als Trainer, als Eltern dafür sorgen, entsprechend die Mädchen frühzeitig zu fördern.
Ja.
Und zwar nicht nur im Sportlichen, sondern auch auf die persönliche Ebene.
Ja. Wie ist das? Ist dein Traum eher, irgendwann möglichst viele Eigengewächse in der ersten Mannschaft zu sehen? Oder ist gute Nachwuchsarbeit für dich auch dann erfolgreich, wenn Spielerinnen später woanders ihren Weg gehen, vielleicht auch zweite Bundesliga, erste Bundesliga gehen. Ist doch eigentlich auch ein Erfolg für dich, oder?
Ja, selbstverständlich. Also ich habe ja am Anfang von meiner Arbeit in Merl erzählt, wo ich Trainer in Merl war.
Ja.
Und da war mir gelungen, jede Saison mindestens eine Spielerin in der U17-Bundesliga zu platzieren. Und darauf war man unheimlich stolz, dass man sagen konnte, hey, wir entwickeln die Spieler hier weiter. Und so ähnlich denken wir auch als Verein. Aber es ist auch nicht einfach, bei uns in der Regionalligamannschaft zu kommen, muss man halt auch sagen. Also schon Regionalliga zu schaffen, bei uns zu spielen, dann hat man schon einiges an der Entwicklung gemacht. Klar versuchen wir halt, die Spielerin nicht nur für uns zu entwickeln, auch für zu höher. Aber da müssten wir uns auch darüber, über Gesamtstrukturen nochmal unterhalten, wo wir halt sagen, oder wo ich der Meinung bin, dass da eine Altersklasse fehlt im Mädchenfußball. Ja, okay. Nämlich, es gibt ja die U17 und da kommt direkt die Damenbereich. Nach der B gibt es keine funktionierende Armjugend.
Ja.
Und diesen Anspruch hat man eigentlich bei Jungs ja auch nicht. Ja, wer hat einen Anspruch beim B-Jugendlichen vom FC Köln, dass er ein Jahr später in der Lage ist, Bundesliga zu spielen? Also den gönnt man ja auch noch diese zwei Jahre in der A-Jugend. Und das ist schon ein Versäumnis, dass da keine funktionierende A-Jugend strukturell vom DFB gibt. Das betrachte ich schon als Versäumnis.
Okay. Die erste Mannschaft spielt ja gerade Regionalliga Südwest, gerade schon darüber ein bisschen gesprochen. Wo siehst du den SC 13 sportlich und wie viel Geduld muss man als Verein mitbringen, wenn man langfristig wieder nach oben möchte? Du bist Präsident, du hast die Weitsicht, du hast ja die Glaskugel bei dir auf dem Schreibtisch stehen.
Naja, die internen Ziele, glaube ich, da wäre die Trainerin jetzt nicht begeistert, wenn ich die erzählen würde. Aber wie ich eben schon gesagt habe, man hat Wünsche und man versucht darauf hinauszuarbeiten, aber man muss auch realistisch sein. Man muss halt schauen, mit was messt man sich. Und ja, wir wollen schon in die dritte Liga aufsteigen. Also ab nächstes Jahr wird es ja eine dritte Liga geben. Die ersten drei steigen ja auf in die neu gegründete dritte Liga. Und ich denke schon, dass mittelfristig wir auf jeden Fall, auch um diesen Leistungsgedanken weiter aufrecht zu halten, dass wir dahin müssen. Ich sage nicht, dass wir es nächstes Jahr schaffen müssen, aber es ist schon etwas, wo wir mittelfristig hin sollten, wenn nicht sogar müssen als Verein.
Ja, okay, verstehe ich. Wenn wir uns heute in 5 Jahren mal wieder zusammensetzen würden, vielleicht bei einem Café, sofern es einen Podcast dann überhaupt noch gibt, was müsste bis dahin passiert sein, damit du sagst, jo, genau so habe ich mir die Entwicklung beim SC 13 vorgestellt?
Ja, also wir müssten schaffen, viel mehr Ehrenamtler zu aktivieren, die den Verein unterstützen. Und viel mehr Sponsoren, die auch bereit sind, die sportlichen Strukturen zu unterstützen, die nötig sind, um dritte Liga oder zweite Liga zu spielen. Ja, das heißt, wir müssen nach wie vor daran arbeiten, die richtigen Sponsoren. Wir haben schon tolle Unterstützer, die uns voranbringen. Wir brauchen aber noch ein paar mehr. Das heißt, wenn jemand einen Traditionsverein unterstützen möchte, der Ausstrahlungskraft hat, sehr gerne melden. Aber ein bisschen Werbung drüber direkt.
Natürlich, klar.
Aber auch Werbung für Ehrenamtler. Und ich würde mich auch freuen, wenn sich vielleicht die eine oder andere ehemalige Spielerin bei uns mal melden würde und sagen würde, hey, ich hätte Interesse mal, den Verein, der mir vielleicht doch etwas gegeben hat, was zurückzugeben und zu unterstützen, egal in welchem Amt, so dass wir ja mit dem Verein auf allen Ebenen weiterkommen.
Ja, also ich muss sagen, meine Zeit als Fußballtrainer war wunderbar. Es war Ehrenamt. Es ist zeitfressend. Training vorbereiten, Auswärtsfahrten, hier die Fußball-App, wo die ganzen Spieler eintragen muss, die ganzen Aufstellungen und so. Und am Ende geht da echt viel Zeit drauf, aber dieses Zwischenmenschliche mit den Kindern zusammen zu Arbeit in Anführungsstrichen zu spielen. Das ist Gold wert. Also das kannst du mit keinem Geld bezahlen. Das hat so viel Spaß gemacht. Aber es war leider so, es hat zu viel Zeit gefressen. Beruf, Familie, zu Hause, man kennt das ja. Das ist echt viel, aber ich kann jedem nur empfehlen, mal diesen Schritt zu machen. Man kann auch Fortbildung machen für Trainerscheine, das ist gar kein Problem. Ich weiß, was ihr für einen Anspruch habt an Trainerscheinen, wenn jetzt jemand zuhören sollte, was ihr da so braucht für Trainerscheine?
Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich.
Okay.
Nehmen wir eigentlich nur Trainer, die Trainerschein haben. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, es gibt Menschen, die unheimlich talentiert sind, die selber mal Spieler, Spielerin waren und sehr viel Erfahrung haben, aber noch keinen Trainerschein haben.
Okay.
Ja,
okay.
Aber schon weiter. Das heißt, wenn die Person uns überzeugen kann, ja, dann sagen wir, okay, den Trainerschein, den erarbeiten wir uns jetzt, kannst gerne kommen, dann machst du den vernünftigen Trainerschein und wir wollen auch, dass die Trainer bei uns hochqualifiziert sind, so dass sie auch das ein oder andere aus einer anderen Sicht mal erklären und erläutern können und nicht nur aus Erfahrung als Spielerin und Spieler. Ja, aber nimm mal eine Spielerin, die ganz viele Jahre Fußball gespielt hat, Hochfußball gespielt hat.
Ja.
Die hört auf, da hat sie ja nicht direkt einen Trainerschein. Ja, also trotzdem kann sie in der Lage sein, direkt weiterzuhelfen.
Ja, klar, sicher. Ja, ich meine auch gerade die Erfahrung, die sie dann in Spielen gesammelt hat, weiterzugeben an die Jugend, an die jungen Kinder, ne? Das ist ja auch wahnsinnig wichtig.
Ja,
voll cool. Das waren fast meine Fragen, Marcello. Ich habe noch eine kleine Schnellfragerunde, wenn du noch Zeit und Lust hast.
Ja, wir probieren es mal.
Ja, okay, wir probieren es mal. Bundesliga oder Champions League?
Okay, Champions League würde bedeuten, dass wir Bundesliga spielen, daher Champions League.
Heimspiel oder Auswärtsspiel?
Heimspiel.
Lieber 1-0 gewinnen oder 5-4 gewinnen?
5-4.
Deine Lieblingsposition auf dem Fußballplatz?
Mittelfeld.
Der beste Fußballmoment deines Lebens?
Der Aufstieg mit meiner U17 Juniorinnen.
Super. Eine Person aus der Fußballwelt, mit der du gerne mal einen Kaffee trinken würdest?
Als Italiener Gattuso.
Ah, super. Sehr geil, sehr geil. Was kann der SC 13 besser als andere Vereine?
Es gibt viele Vereine, die tolle Arbeit leisten. Aber es gibt wenige Vereine, die so viel Tradition bieten können wie wir.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, welche Spielerin würdest du sofort nach Bad Neuenahr?
Global Pop.
Sehr gut, sehr gut. Und ganz zum Schluss, warum sollte ein Mädchen heute beim SC 13 Fußball spielen?
Weil ein Mädchen bei uns sowohl sportlich sehr gut weiterentwickelt wird. Viele schaffen von uns auch den Sprung im Profibereich. Der SC 13 Bad Neuenahr hat es geschafft, doch einige auch Nationalspielerinnen hervorzubringen in seiner Historie. Aber wir achten auch darauf, die Mädchen auf eine persönliche Ebene. Wir achten darauf, dass die Mädchen als Team zusammenwachsen. Wir versuchen es zumindest. Klar gelingt es uns vielleicht nicht jedes Jahr, dass alle 100 Mädchen von 100 total happy sind. Aber wir versuchen von 100 happy zu machen und weiterzuentwickeln.
Ja gut. Lieber Marcello, das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein tolles Gespräch gehabt und ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß bei mir gehabt.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, Frank. Ich hoffe, dass die eine oder andere Antwort auch brauchbar für dich ist.
Auf jeden Fall. Natürlich doch, natürlich doch. Da draußen folgt dem SC 13 auf Instagram. Die sind da sehr aktiv, machen immer Videos und ganz tolle Posts. Schaut da mal vorbei, lasst ein Like oder ein Follow da, heißt das, glaube ich. Das soll es von uns gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Denkt dran, bleibt weiterhin neugierig. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Fragen an. Der Interview-Podcast mit Frank Göbel.